Eine wunderbare Sache mit solch einer Bibelkonferenzstätte, wo wir den Durchblick durchs Zeitgeschehen haben dürfen. Und das Wort Gottes ist das Allerbeste, das Wort von Jesus. Bei uns wird das ja oft in unseren Gemeinden komisch diskutiert, dass dann Leute sagen, ihr dürft uns keine Angst machen, als ob irgendjemand Angst machen wollte, sondern tatsächlich ist das so, wenn Sie in die Zeitung hineinblicken, können Sie Angst kriegen. Wir wollen es jetzt gar nicht im Detail aufgliedern. Ich habe neulich bloß in einem Wartezimmer die große die Wochenzeitung Die Zeit gelesen. Da war gleich vorne drin ein ganzseitiger Artikel, dass bei den Polizeikreisen ganz große Unruhe ist. Wie viel verdeckte Schläfer, radikale Islamisten sich in Europa versteckt halten. Die gingen von einer Zahl von 20.000 aus, die sie aus aufgeschnappten E-Mails und was weiß ich von Dateien haben. Und heute in ihrer Zeitung, die vorne liegt, steht das drin, dass Frankreich in ganz großer Unruhe ist, dass dieser Attentäter wahrscheinlich noch Tausende von anderen nachahmen. Man weiß bloß nie, wann gehen die Bomben los. Aber das ist nur eins, dann kommt die Rinderseuche, BSE, und dann kommt die Vogelgrippe. Und dann kommen die Ängste um den Bürgerkrieg und wie das wird mit dem Öl im Iran und die iranische Atombombe. Die Welt ist voller Angst. Die Welt ist voller Angst. Obwohl wir ein so herrliches Leben haben, eine ganz wunderbare Freiheit. Das hat, glaube ich, noch nie eine Generation gehabt, eine so lange Friedensperiode, wie wir sie haben. Und eine solche äußere Versorgung, auch in allen Engpässen, die Menschen haben, der Altersversorgung, doch wird für jeden gesorgt und keiner wird an der Klinik abgewiesen, weil er keine Bezahlung hat, sondern das ist alles irgendwo geregelt. Das ist echt toll und doch haben die Leute unheimliche Angst, ob da irgendwas zusammenbricht, ob da irgendwas sich anbahnt. Und das Schlimmste ist, weil die Leute keine Geborgenheit und keinen Frieden in Gott haben. Und darum ist die große Unruhe da. Und für uns als Christen ist wichtig, dass wir einen Blick hineintun in diese Welt und dass wir sagen können, wir nehmen diese Tagesereignisse, die uns da erreichen, wir nehmen sie auf, aber wir können in ganzer Ruhe auch allem entgegenschauen, weil Jesus alles in seiner Hand hat. Und da steht zunächst das wunderbare Wort, das mir heute Morgen auch wichtig war. Es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Das war ja ein ganz wichtiges Predigtthema von Jesus, das Evangelium vom Reich, die gute Botschaft vom Reich. Von welchem Reich denn? Vom Reich Gottes und seiner Gottesherrschaft. Und gerade in einer wirren Welt hat Jesus gesagt, die Fäden laufen in seiner Hand zusammen. Jetzt muss man das einmal im Alten Testament noch einmal lesen, in den Psalmen zum Beispiel, wie das heißt. Die Erde mag wanken und alle, die darauf wohnen, aber ich halte die Säulen fest. Und das sind ganz viele Psalmen, die vom Reich Gottes reden, wie Gott seine Herrschaft in dieser Welt hat, verborgen, nicht sichtbar. Nach außen hin toben die Völker und die Feinde Gottes kämpfen gegen alles, was von ihnen gehasst wird und muss zerstört werden, aber der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Der Herr hat alles in seiner Hand, der Herr ist König. Und da müssen wir wieder aufpassen, dieses Wort vom Reich, ein Wort, das Jesus gebraucht hat, ist ja von den Tyrannen dieser Welt mit Vorliebe benutzt worden. Wir Deutschen wissen das, Heil Hitler, das Dritte Reich. Die haben das Wort Reich genommen, es gibt doch nur das eine Reich, das Jesus begonnen hat. Es waren ganz kurzfristige Zeiten, ob Napoleons Reich das war, ob das Babylonische Reich war, das Römische Reich deutscher Nation. Das Reich von Jesus ist ewig und bleibt ewig. Und das ist zunächst einmal wichtig, dass Jesus das sagt. Diese Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes, die wird unter allen Völkern verkündet. Und wir müssen uns zuerst daran freuen, dass in dieser Erde geschehen kann, was geschehen soll und will. Der Herr Jesus lässt sich seine Herrschaft nicht rauben und aus der Hand nehmen, sondern er regiert. Er regiert. Und deshalb halten wir uns nicht oberflächlich an den Ängsten dieser Welt auf und den Erschütterungen unserer Zeit, ob das Tsunamis sind und Atomverstrahlungen und Fluten und was alles ist und die Kriege dieser Welt und die Umweltgifte und die Überbevölkerung und die Energiekrise, sondern Jesus ist der Weltenkönig. Und wir sollten es auch in unseren Liedern öfter zum Ausdruck bringen, dass wir uns freuen, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt und sein wird die ganze Welt. Und die steht so fest, dass wir uns drin bergen dürfen und im Evangelium freuen wir uns dran. Und das ist ein Durchblick durchs Zeitgeschehen, den nur gläubige Leute haben können, die Jesus über alles lieb haben und die wissen, Herr, du hast das in deiner Hand. Es ist mir aufgefallen, auf so einer Freizeit, wie wir hier zusammen sind, sind ja ganz viele unter uns, vielleicht jeder, der eine große Last mitgebracht hat. Da sind Witwen und Witwer. Und da findet man sich nicht mehr zurecht in dieser Welt. Und da sind Leute mit einer schweren Krankheit. Wie wunderbar, dass Dr. Meyer-Gerber auch da noch berät in den schweren, unheilbaren Krankheiten. Aber die Angst ist übermächtig. Und jetzt darf ich Sie einfach bitten, mach Jesus zum König deines Lebens. Und sag, er hat auch meine Krankheit in der Hand. Und wie er es fügt, in der Ewigkeit wirst du nichts mehr kritisieren. Du kannst mir sagen, es war grandios, wie er es gemacht hat. Auch mit dem Schweren, das wir tragen. In diesen Tagen haben Freunde, mit denen ich zusammen war aus Norddeutschland, mich informiert von ihrem Schwiegersohn, der sehr schwer krank ist, auf dem Weg zum Tod, mit 51 Jahren noch kleine Kinder hat. Und wie sie sagten, da ist das Wunder passiert. Die Ältesten haben gebetet. Jakobus 5. Und dann hat er gesagt, der bisher vielleicht noch gar nicht so richtig klar war, auch zum Gottesdienst oft nur mitgezogen wurde, obwohl er weiß, dass es keine Genesung mehr gibt. Diese Krankheit ist mir zum Segen geworden. Ich habe Jesus gefunden, mein Leben in seine Hand gelegt. Und das müssen wir uns immer wieder neu sagen, weil wir auch wieder diesen Anstoß brauchen, dass wir in den Ängsten unseres Lebens, wir ganz neu vertrauen, Jesus kennt meine Lebensumstände, er kennt meine Krankheit, er kennt meine Traurigkeit, er kennt meine Depressionen, er kennt meine Ängste, aber ich gehöre ihm und ich darf mich ganz neu ihm wieder ausliefern in diesen Tagen und ich lasse mich nicht mehr erschüttern durch Prognosen und durch Ereignisse und das weiß ich. Wenn ich sterbe, falle ich in die offenen Arme von Jesus. Und das war die größte Beförderung meines Lebens sein, der größte Triumph, den man erleben kann. Und wir dürfen Jesus schauen von Angesicht zu Angesicht. Es wird sie keine Stunde dieser Welt reuen. Und darum ist so wichtig, dass wir nicht in der Trauer hängen bleiben und in den Schmerzen und in der Einsamkeit und in dem Verzagen. Mach Jesus zum König deines Lebens. Das ist ganz wichtig, gerade bei uns glaubenden Leuten. Er ist der Herr und es geschieht nichts, was seiner Kontrolle entgleitet. Dann sagt, warum mutet mir dann Jesus so etwas zu? Weil er dich ganz besonders segnen will und weil er eine ganz besondere Geschichte mit dir hat. Und das wirst du erleben. Du kannst nur staunen und du wirst immer nur durch die Tiefen wachsen und nie in der Wohlstandszeit. Das wissen Sie genau. Die intensiven Zeiten, wo wir die Nähe von Jesus erlebt haben, waren immer wieder Schreckenszeiten, wo wir ganz neu auf ihn geworfen waren, wo wir ganz neu das Wort Gottes gehört haben und ganz neu ihm vertraut haben. Und deshalb ist ganz ähnlich so, wenn Jesus hier darüber spricht, dass die Erschütterungen über diese Welt gehen. Warum? Dass wir unser Herz nicht dran binden mit diesen vergänglichen Dingen. Und da steht zunächst vorne dran der Tempel von Jerusalem. Das ist ja für uns immer wichtig, wenn die Touristen da nach Israel kommen und in der Klagemauer stehen. Und Gott hat selbst dieses Heiligtum zerbrechen lassen, das noch einmal von Herodes dem Großen in dieser gewaltigen Weise aufgebaut war. Ein ganz großer Bau. Alles zerbricht in dieser Welt. Auch die Heiligtümer. Auch der Kölner Dom und das Ulmer Münster, alles zerbricht. Das zerbricht, weil das nicht bleiben wird. Das sind Tempel aus Stein gebaut, so wie diese Städte, wo doch einst schon Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, Berg Moria, wo der Tempel stand, wo Salomo den Tempel gebaut hat. aller Himmel können doch Gott nicht fassen. Und soll dieses Haus, die Wohnung Gottes sein. Warum zerfällt denn das alles? Weil die Gemeinde, zu der sie gehören, der neue Tempel Gottes ist. Das ist wunderbar. Gott hat eine Stätte, wo er wohnt, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Und da braucht Gott keine Tempel aus Stein, obwohl wir uns freuen an unseren Gemeindehäusern, die wir haben. Aber die Nähe und Gegenwart Gottes ist das Allergrößte. Ich habe immer das so gespürt bei den Schwerkranken, wie sie neben der Krankheitsnot darunter gelitten haben, dass sie nicht mehr zu den Versammlungen gehen konnten. Da hat mich schon in früher Zeit Walter Tlach, der große Bibellehrer, darauf hingewiesen, das sei so schlimm bei den Schwerkranken, sie können nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Da gibt es ja heute Kassetten und was man da alles bringen kann und teilnehmen lässt. Und trotzdem hat er immer gesagt, geht mit ein paar Leuten hin und feiert am Krankenbett Gottesdienst. Nehmt sie hinein. Dort ist die Gegenwart Gottes. Das ist das Herrliche. Wenn die Heiligtümer dieser Welt alle zerbrechen und zerfallen, daran hängt unser Herz nicht, so schön sie auch sein mögen. Und Jesus sagt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das sind nicht unsere Freuden, sondern dass Christus unter uns wohnt. Im Epheserbrief ist das so schön gesagt, dass da Gott einen neuen Tempel baut von Heiden und Juden, die da zusammen sind und wo er der Eckstein ist, Christus der Eckstein, die Gemeinde, die wir auch in diesen Tagen erleben. Und ich bitte Sie immer, bleiben Sie nicht isoliert in der Einsamkeit, sondern suchen Sie die Gemeinschaft, suchen Sie andere auf und beten Sie mit denen, sagen Sie denen ein Wort Gottes, denn sonst ist man isoliert und das ist furchtbar. Das ist das größte Geschenk in dieser Welt, das wir haben. Heute Morgen sagt noch Andreas Schäfer so schön, dass ihn das gestern so gefreut hat. Einfach mal einen Blick hinein nach Ägypten in Kairo, wie dort Christen sind und wie die Leute die Nähe von Jesus erleben. Das richtet uns doch auf. Und so müssen wir die Missionsberichte lesen, wie Christus jetzt sein Weltreich baut, verborgen vor den Augen der Welt. Das steht nicht in der Zeitung. Da steht oft nicht mal ein Idea drin. Aber ganz verborgen geschieht das wunderbar. Und wenn Sie jetzt erzählen können aus den Orten, wo Sie herkommen, da können Sie zuerst viel Not erzählen. Sagt, bei uns sind die Kirchen so leer und da wird so unbiblisch gepredigt und was wir alles an Not erleben. Und dann können Sie erzählen, aber da ist ein Hauskreis und da ist eine Frau und die macht so wunderbare Besuch. Und da haben wir so eine so herrliche Gebetsgemeinschaft. Und das ist die verborgene Herrschaft von Christus in dieser Welt. Wie wir sie erlebt haben, auch in den Verfolgungsländern des Ostens, in Russland, wo sie zusammenkamen, wo das Wort Gottes so begehrt war, dass sie die Bibel mit Hand abgeschrieben haben, auch in China, weil das so wichtig wurde plötzlich. Und wenn man mit dem Wort gelebt hat, da sagt Jesus, dass die Menschen verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Und da wollen wir uns jetzt gar nicht verlieren, das genügt uns. Dass Jesus sagt, da verschmachtet man. Wenn man nicht den Glaubensblick hat und sagt, Jesus baut auch in diesen Katastrophen auf verborgene Weise seine Gemeinde. Und das ist ja interessant, wenn man dann auf einmal das bekommt, was in aller Stille verborgen hinter dem Rücken geschehen ist. In all den schrecklichen Verfolgungsdiktaturen dieser Welt hat Jesus seine Gemeinde gebaut auf herrliche Weise. Als die ersten amerikanischen Missionare in den 30er Jahren in den Süden Äthiopiens vorgestoßen sind, da mussten sie wegen Mussolini, der das Land überfallen hat, alle wieder gehen. 1939, die waren ganz schreckliche Christenverfolger, die Italiener in Äthiopien, im Süden Äthiopiens. Und sie hinterließen nur 40 gläubige Leute. Und sie dachten, die halten gar nicht durch. Die haben ja noch viel zu wenig Bibelkenntnis. Und wie sie zurückkamen, sind sie wieder den langen Fußweg nach Süden gegangen und haben unterwegs an vielen Stellen übernachtet und waren gespannt, ob sie noch überhaupt welche vorfinden. Die waren alle im Gefängnis eingesperrt worden, gequält und geschlagen. Und da strömten 10.000 Menschen ihnen entgegen. Ich sage, was tun die? Sie wollen die Missionare willkommen heißen. Das war die Wort des Lebens Kirche. In der Verfolgung waren aus 40 Christen 10.000 geworden, die voll sehnliche Erwartung waren, dass das Evangelium wieder gepredigt werden kann. Und das ging weiter durch die marxistische Militärregierung in den 80er Jahren, wo oft 1.000 Prediger in Haft waren. Kirchen, ganz viele geschlossen waren. Und das war das größte Wachsen der Jesusgemeinde. Und das wissen Sie immer, dass Jesus die schwierigen Dinge dieser Welt zum Bau seiner Gemeinde nutzt. Auch die schweren Erschütterungen. Wir können nicht sagen, dass man das braucht, aber Gott macht das in seiner wunderbaren Weise. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und darum ist er der König und Herr. Und wir dürfen ihn bitten, das ist mir auch immer wichtig, dass wir über den Verfolgungen dieser Welt, auch in Nordkorea, nicht bloß jammern und sagen, das ist so schlimm, sondern Herr, jetzt mach du einen ganz großen Sieg daraus. Wir können das nicht ahnen, was du machst. Aber wir können es nur von Ferne ahnen und wissen, du machst etwas Großes draus, aber auch aus dem Schmerz und dem Leid, das sie haben. Und das ist ganz wunderbar. Ein anderes Beispiel, das ich immer gern verwende, ist das von den Auka-Missionaren, die da ermordet wurden. Was ist das, 60 Jahre jetzt bald her. Im ersten Jahr haben sie auf die Nachricht von der Ermordung der Auka-Missionare 3000 junge Leute in den Missionsdienst gemeldet. Kein Ereignis hat so viele junge Menschen in den Missionsdienst gerufen wie der Tod, der sinnlose Tod dieser Auka-Missionare. Und bis heute treten junge Leute in den Missionsdienst, weil sie sagen, dieses Beispiel hat mich so angesprochen und ich möchte in diese Fußstapfen treten. Und das müssen wir immer wieder sehen, was böse scheint, ist aus der Perspektive Gottes nicht böse. Gott schenkt uns keine Arznei ein, die uns vergiftet, sondern er gibt uns das Allerbeste, auch wenn er uns durch Schweres hindurchführt. Und das ist eine Not bei uns westlichen Christen, dass wir mit dem Leiden uns zu wenig auseinandersetzen. In der Bibel steht so viel vom Leiden drin. In der Bibel ist das Leiden immer mit Freude verknüpft. Ich freue mich meiner Leiden, weil ich dort ganz besonders nah die Nähe meines Herrn und Heilandes erfahre. Und darum ist es auch wichtig, dass dieses Königreich von Jesus von uns wieder erkannt wird, auch in den Wirren unserer Zeit. Und das ist hier, dass das alles zerbrechen wird. Das ist eine Not, da werden Kriege und Kriegsgeschrei sein. Denn das muss so geschehen. Es wird sich eine Nation wieder die andere erheben. Ich hätte nie gedacht, dass das in Europa sein kann. Auf dem Höhepunkt des Balkankrieges hat mich ein Freund mitgenommen. Und wir sind dahin durchgegangen, das war nicht mehr fassbar. Wer Europa wie im Zoo aufgeteilt wurde, da waren die Bosnier und da braucht man einen Passierschein, obwohl die doch alle untereinander verheiratet waren in Jugoslawien. Und das war die ganze Lösung. Eine Nation mit der anderen aufgespannt. Das ist bis heute die Lage in Bosnien. Das sind die Albaner und in Jugoslawien, dort im Balkan. Und das sind die Serben und die sind unversöhnlich. Und wenn die da wieder die Grenze dazwischen haben, da brauchen sie Passierscheine, da brauchen sie ein Visum, um durchzukommen. Und in Europa, wenn die Völker so gegeneinander stehen, die Hoffnung, da sprichst du ja noch drüber, ist, dass Europa das heilt. Das wäre schön, wenn das heilen würde, aber Europa krankt ja noch mehr. Und das Europa ist schon auf tönernen Füßen gebaut. Also sehen Sie, aber wir wissen, dass Jesus der König ist und wir wissen nur eins, dass er seine Gemeinde baut. Und da liegt unser Interesse. Herr, baue du dein Reich, dein Königreich, aber auch in meinem Leben. Sei du mein König und mein Herr. Und das ist so wunderbar, dass heute in der ganzen Welt, in jeder Nation der Welt, eine Jesusgemeinde ist. Auch in Saudi-Arabien verborgen. In Saudi-Arabien darf es überhaupt nach der Verfassung keine Christengemeinde geben, so wie in Nordkorea. Und trotzdem gibt es die Jesusgemeinde, auch wenn man gar nicht drüber sprechen kann. In Afghanistan und in Pakistan und überall in den Ländern. Und das ist in den letzten Jahren geschehen, weil Jesus, der Herr und König ist, wir wissen ja, dass auch ein Vorzeichen ist seines Kommens, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird. Aber auch in diesen ganzen Katastrophen, die geschehen, ist es wunderbar, wie der Herr das oft fügt. Wir hatten Mitarbeiterin in den Philippinen, die dort für die Bootsflüchtlinge, die dann aus Vietnam kamen, aus Laos und Kambodscha, die haben sich auf so Nussschalen aufs Meer gewagt und die wurden dann aufgefischt. Die sind in große Flüchtlingslager gekommen. Und dann ist das Schreckliche passiert am Pinatubo, das ist ein Vulkan. Ist der Pinatubo ausgebrochen vor Jahren und hat das ganze Land mit einer großen Staubschicht bedeckt. Das war furchtbar, wie im schlimmsten Winter, war alles zugedeckt, Vulkanasche. Und die Leute waren verzweifelt, die Dächer sind zusammengebrochen. Und ein paar Monate später hat man gesagt, das haben wir gar nicht gewusst. Es war der größte und wunderbarste Dünger, Vulkanasche ist überhaupt die beste Düngung und die hatten die besten Erträge auf den Feldern. Sagt, aus dem Unheil wurde plötzlich Segen. So ist oft mit den Dingen, die Gott zulässt. Wenn wir es noch gar nicht sehen aus der langen Perspektive, und ich wünsche es in deinem Leben, dass du das weißt, er ist König und Herr. Und da wollen wir gar nie dran zweifeln. Wenn die Zweifel kommen, dann wollen wir es im Wort Gottes wieder lesen. Dann wollen wir mit den anderen Jesus anbeten als den König und den Herrn meines Lebens. Und da wollen wir aufpassen, dass in unserem Leben nicht die Lüste uns regieren und unsere Sinne ihr Spiel mit uns treiben, sondern dass wir alles der Königsherrschaft von Jesus unterordnen. Und darum gehört das auch mit dazu, wenn wir helfen in der Welt, dass wir sagen, da muss aber gleichzeitig den Menschen gesagt werden, dass Jesus König und Herr ist. Und nicht auf diese dumme Weise, wo sieht man denn das? Das ist die unsichtbare Herrschaft. Es gibt viele Dinge, die ich nicht sehen kann, wo ich nur die Auswirkungen sehen kann. Das Ganze, ja, bei der Liebe sehen wir die Liebe auch nicht im Reagenzglas und die Barmherzigkeit und alles. Aber die Herrschaft von Jesus, das ist so wunderbar, wie er sein Werk treibt und wie heute unter allen Nationen und Völkern seine Gemeinde sich sammelt. Und ganz besonders da, wo der Widerstand gegen Jesus angebrochen ist. Die Hungersnöte, die Erdbeben, die Kriege, die geschehen, der Anfang der Wehen, aber die große Erschütterung dieser Welt sind. Und dort dürfen wir sagen, und dennoch treibt Jesus sein Reich. Es wird nie so mehr so sein, dass es ein christliches Abendland gibt. Das ist ein verrückter Gedanke. Es gibt ja Strömungen, das kennen wir aus Amerika, die immer glauben, am Ende der Zeit käme das große Paradies. Die Schrift sagt es uns anders, dass bis zum Ende die Verfolgung oder Widerspruch sein, so wie es bei Jesus war. Aber Jesus baut in dieser wirren Zeit seine Gemeinde. Und da wollen wir mit dabei sein und uns daran freuen, dass er der König und Herr ist in diesen Tagen. Aber jetzt das Zweite, was uns bewegt, lasst euch doch nicht verführen. Das ist die große Not, die Verführung. Und darum müssen wir immer wieder davon sprechen, die Verführung im Glauben in unserer Jesus-Nachfolge. Die Verführung, viele werden abfallen und sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Die Gemeinde zerfällt, das ist eine ganz große Not heute. 3 Deutsche gründen 17 neue Gemeinden. Überall ein neuer Verein. Also, das darf man gern machen, aber wir brauchen auch wieder den Zusammenhalt, dass man sagt, im Namen Jesu wollen wir zusammenkommen und nicht unsere Verschiedenheiten aufrichten. Und da gibt es ganz viele Punkte, die dann ganz hoch gehalten werden, wo ich sage, war die Taufe bei Jesus so wichtig? Paulus sagt, ich habe niemand getauft, und wir meinen, das sei der Kernpunkt. Wenn das wirklich die Christusgemeinschaft, ihm war der Glaube an Jesus, dass er mein Herr ist, das war ihm wichtig. Und lass doch andere Dinge mal zurückgestellt sein, vor dem Allerwichtigsten, dass Jesus in meinem Leben wohnt und regiert. Und dann gibt es in anderen Sachen verschiedene Verständnisse. Und das ist so wichtig, dieser Abfall, der so viel zerstört, diese Zerrissenheit der Gemeinde, der Hass gegeneinander. Das ist eine große Not und wir wollen doch immer wieder auch die Schwestern und Brüder kennen. Es wird einmal im Himmel eine Herde und ein Hirte sein. Und darum freuen wir uns und da wollen wir nichts machen, als aber an der Verführung, wo von Jesus falsch gelehrt wird, das sollen wir nicht zulassen. Wo die Schrift verdreht wird, das Bibelwort verdreht wird, wenn falsche Propheten kommen, Jesus hat ja viel davon gesprochen, von den falschen Christusen, das ist erschütternd, wie biblische Dinge verdreht werden. Ganz häufig geht es dann, das musst du mal erleben, das muss ich nicht erleben. Ich muss falsche Propheten nicht erleben. Ich weiß, ich bin auch zu verführen. Auch mit falschen Aussagen. Jesus will, dass du gesund wirst. Wo steht das in der Bibel? Und sie haben ja auch noch dieses Seminar, das ist gut, wo man drüber spricht. Und darum ist es so wichtig, lasst euch nicht verführen, lasst euch nicht von Jesus wegführen. Aber auch heute alles mit den Verwischungen und Verwirrungen, mit fremden Religionen und Ritualen, die wir von dort übernehmen, Heilslehren, die uns sagen, dass uns das bringt. Mir genügt Jesus nach der Schrift und er bleibt bei seinem Wort. Das ist auch so schön, dass heute Mittag Michael Kotsch noch einmal zu diesem Thema spricht. Das ist ganz, ganz wichtig. das Wort der Bibel bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und das genügt. Und wenn einer anders lehrt, dann ist er nicht mein Bruder. Ganz simpel. Das hat auch Jesus noch einmal bestätigt. Wie hat Jesus die Schrift genommen und gesagt, sie wird erfüllt werden. Nicht ein Häkchen wird aufgelöst werden. Das ist so wichtig. Und dieses Wort ist voller Geist und Leben. Das schafft dieses Wort. Das ist lebendig und das wirkt Frucht. Und darum müssen wir im Wort Gottes bleiben, weil wir dort nur Christus finden können, im Wort. Und darum ist in der Versammlung so wichtig, dass das Wort Gottes ausgelegt wird. Und dessen Prediger seine Gedanken bringt, die interessieren uns doch nicht. Er soll uns das Wort Gottes auslegen. Und das soll vom Heiligen Geist geleitet sein. Und das ist in diesen Tagen so wichtig, dass wir nichts anderes suchen als dieses Wort Gottes, wo Christus unter uns ist und zu uns redet und uns aufrichtet und uns erquickt. Darum sind mir auch diese Lieder so wichtig mit dem vertonten Bibelwort. Die kann man sich so leicht merken. Und das können Sie bei ganz vielen Liedern, bei jeder Liedstrophe hinschreiben. Das ist die Bibelstelle und das ist die Bibelstelle. Und da kann man es dann auch behalten, dass das wirklich so ist, die Schönen, für dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Das ist der Schatz, der wahre Schatz der Gemeinde. Der Trutz, wo wir auftrumpfen können gegen die Teufelsmacht in der Welt. Das hält uns auch in den schweren Stunden. Das Wort Gottes ist eine Kraft und davon leben wir. Und das ist die Einheit der Bibel in allen Bedrängnissen unserer Zeit. Und darum suchen wir diese Einheit und freuen uns so an solch einer Bibelkonferenzstätte, wo wir das Wort Gottes wieder unverfälscht studieren, wo das im Mittelpunkt steht, damit wir die Ereignisse und die Geschehnisse unserer Zeit besser durchschauen können und das wissen können. Gerade das Wort Gottes wird bleiben. So Geschichten helfen ja ein bisschen, das uns deutlich zu machen. In der Tübinger Stiftskirche ist der Hansfreiherr zu Ungnad von Sonneck begraben. Der kommt aus der Steiermark, war ein evangelischer Adliger und das war der Mann, der die erste Missionsgesellschaft gegründet hat in der evangelischen Christenheit. Hans Freiherr zu Ungnad. Und was hat er denn gemacht? Das Uracher Kloster, gleich bei der Amanduskirche in Bad Urach. Das hat der Herzog Christoph gesagt, das steht jetzt zur Verfügung, nachdem die Mönche ausgezogen waren. Und er hat dort eine Bibeldruckerei eingerichtet. Für wen denn? Für die osteuropäischen Völker. Er hat angefangen für die Slowenen. Da war der Primus Struber ein Flüchtling, das ist so ein Nationalheiliger von den Slowenen. Die reisen dann mit großen Bussen immer nach Bad Urach, um daran zu gedenken in der Reformationszeit. Er hat schon Bibeln bis nach Moskau bringen lassen. Das war dem wichtig. Und weil damals die Habsburger das nicht durchgehen ließen, dann hat er es geschmuggelt. Das war uns immer bei Licht im Osten ein großer Trost, dass sie schon vor 500 Jahren das so gemacht hat. Da hat man den Bibelwein transportiert. So haben die gesagt, es waren Weinfässer und da hat man doppelte Böden gemacht und hat die Bibeln dazwischen geschoben. Dann sind die Weinfässer donauabwärts und unten hat man den Boden wieder aufgemacht und wurden die herausgebracht. Und in der Landesbibliothek in Stuttgart habe ich mal diese Bibeln angeguckt in der glagolitischen Sprache. Das wissen wir gar nicht, dass sowas gibt. In ganz wunderbaren Schriftzeichen, die wir heute gar nicht mehr kennen. Wunderbar in Leder gebunden, kostbar, aber die Leute müssen das Wort Gottes haben. Und dann hat der Freiherr von Ungnad gesagt, arm ist ein Volk, wo das dem das Evangelium vorenthalten wird. Der Fürst dieser Welt will mit einem Blasebalg das Licht der Welt und das Licht des Evangeliums auslöschen. Sein ganzes Geld hat er hineingegeben und als er starb, war er arm. Und das war in einer wirren Zeit ein Mann, der sich dort der Verbreitung des Wortes Gottes gewidmet hat, weil er wusste, was durch die Zeit zählt. Und ich bin überzeugt, welche eine Frucht das einmal in der Ewigkeit sein wird, was durch solch einen Dienst geschehen ist. Und so auch in Ihrem Leben, wo Sie sagen, ich habe das Evangelium weitergegeben, ich habe das verkündet und das ist so wichtig, dass ich das machen kann. Die Bibel, die Fässer von dem Bibelwein, die wurden auf den Ulmer Schachteln donauabwärts transportiert. Das waren ja diese Frachtschiffe, die von Ulm aus hinuntergingen in den Balkan. Und so haben die alles probiert zur Ausbreitung des Wortes Gottes. Und so wollen wir es heute auch wieder machen. Da wollen wir findig sein. Wie können wir die Herrschaft Jesu bezeugen in der Welt? Und sein Reich ist groß und gewaltig. Lasst euch doch nicht verführen. Regt euch doch nicht auf über alles, was Menschen geschieht. Jesus ist viel größer. Und er kann zu seinem Heil dienen lassen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich in meinem Leben erlebe, dass der Kommunismus in Osteuropa fällt. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich einmal erlebe, dass der Kommunismus in China aufhört. Und dass es in China die schnellst wachsende Christenheit der Welt gibt. Hätte ich nie gedacht, so groß ist Jesus. Und da können wir nie genug ahnen, was unser Herr auch an Erweckungen in unserem Land noch schenken kann. Wir wollen ihn darum bitten, Herr, tu du dein Werk auch bei uns. Und darum ist das letzte, Jesus siegt. Denn das Schlimme wird sein, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen in der Welt. Gestern hat mir einer so erschütternd erzählt, wie stark die Korruption in unseren Behörden verbreitet ist. Da können Sie alle ein Lied davon singen und was sonst so läuft. Da steht eigentlich die Gesetzlosigkeit. Die Anomia. Und das beobachten wir in der christlichen Gemeinde mit ganz großer Sorge. Und hoffentlich hat sie nicht Macht über uns. Die Gesetzlose hat, dass die klaren Ordnungen von Jesus gebrochen werden. Der Paulus sagt mal, es gibt Dinge, über die ziemt sich nicht zu reden. Darum will ich jetzt auch nicht das alles erwähnen, was auch in Ihrem Kopf bewegt, was in den evangelischen Pfarrhäusern alles noch laufen soll. Es gibt Dinge, über die ziemt sich nicht einmal zu reden. Die sind so schlimm, darum halten wir den Mund. Aber wir wollen bei der Ordnung von Jesus bleiben. Ganz einfach. Wir wollen auch die künftigen Generationen darin unterweisen und daran untereinander festmachen. Und das ist ganz furchtbar, wenn in der gläubigen Gemeinde Dinge Mode werden, die im Evangelium nicht gehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir einander ermahnen und ermuntern, weil die Gesetzlosigkeit eine Zeit, die Ausbreitung der Gottlosigkeit ist in dieser Zeit. Wir wollen bei der Wahrheit des Wortes bleiben. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und das Schlimmste, die Liebe wird in vielen erkalten. Es wird nur noch eine Form sein, eine Höflichkeitsform. In der Liebe von Jesus bleiben, entzündet von ihm und in der Welt wird es immer kälter. Und immer leerer. Und die Liebe, die Jesus-Liebe, die uns treibt, die dürfen wir vielen Menschen weitergeben in dieser letzten Zeit. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Es ist eine schlimme Not auch heute, dass gerade in der alten Generation viele, die einmal eine klare Entscheidung für Jesus gefällt haben, lau werden. Und es ist ganz schwierig bei vielen Alten, dass sie den Anschluss verlieren. Dass sie in ihrer Schwachheit, da lesen sie noch ein bisschen in der Zeitung, wenn man sagt, hast du Bibel gelesen? Ach, das reicht die Kraft nicht mehr. Bei dir, Jesus, will ich bleiben, bis in die letzten Stunden meiner Demenz hinein. Bei Jesus bleiben. Stärk die Alten, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Besuch die Alten, dass sie bei Jesus bleiben. Auch dieser Dienst ist so wichtig. Wer beharrt bis ans Ende, wird selig. Das ist die große Not, dass man verloren gehen kann, dass man den Heiland verliert, der uns allein retten kann im Leben und im Sterben. Und darum ist das so wichtig in der Gemeinde, dass wir darüber Sorge tragen. Aber das Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Das sind die herrlichsten Siegesberichte. Darum war ich schon als junger Kerl so begeistert von der Mission. Wenn man das sieht, wie die Leute gefangen sind im Ahnenkult, im Aberglauben. Und dann erkennen sie plötzlich, dass Jesus größer ist als alle Zaubermächte. Und wie sie auf einmal in ein neues Leben hineingehen, wie sie von der Alkoholsucht befreit werden, wie die Indianer plötzlich in eine neue Lebensordnung kommen, wie plötzlich Ehen geheilt werden, dass Jesus der Sieger ist, da wollen wir immer wieder mehr davon hören. Und wie dieses Evangelium ausgebreitet wird, das ist doch eine bewegende Geschichte, dass noch nie so viele Muslime sich im Iran bekehrt haben wie heute, wo Khomeini seine Schreckensherrschaft hat. Und das ist doch wunderbar. Und dass das Evangelium so wirkt in vielen Teilen der Erde und gerade in den Katastrophengebieten zum Zeugnis für alle Völker. Und wir wissen, mit welch einer Feindschaft der Islam die Predigt von Jesus bekämpft. Und die Buddhisten genauso. Und die Hindus. Lassen Sie es von Dr. Grimmer und seiner Mission Nasapur erzählen, wie schrecklich das ist und wie viel da ihre Leben in den letzten Jahren verloren haben. Christen, die Jesus bezeugt haben als Evangelisten. Aber es wird alles nur dazu dienen, dass das Evangelium von Jesus durch die Welt läuft. Das ist etwas Tolles. Wir haben schon gestern gesagt, das Evangelium von Jesus, so wie es in der Bibel drin steht, ist für alle Kulturen, es sind ganz verschiedene Menschen, auch für Menschen verschiedener Bildungsgrade, für den Nobelpreisträger genauso wie für das Kindergartenkind. Es ist das gleiche Evangelium. Vor 1500 Jahren im frühen Mittelalter, wie in unserer hochtechnisierten Zeit, das gleiche Evangelium, ohne Zusätze, ohne etwas. Dieses Evangelium ist die Lebenskraft. Die Lebenskraft, das hat ganze Kulturen verändert. In Borneo, Malaysia, es ist interessant, wenn man das die Geschichte hört, das ist sehr spät das Evangelium durchgebrochen. Das sind die Long Bawan, die haben so große Häuser, wo der ganze Stamm zusammenwohnt. Und die ganze Kultur ist kaputt gegangen, weil sie mit ihrer Landwirtschaft nicht mehr fertig werden. Dann kam der Alkohol. Und dann kam das Evangelium. Und heute bestellen sie ihre Felder. Heute sind das junge Menschen, die wollen studieren und ihr Leben benutzen in der Verantwortung vor Gott. Das hören sie überall, was da geschieht. Ich habe es Ihnen gestern von den Zigeunern erzählt, wie da eine Veränderung geschieht. Und das wollen wir doch erleben, auch bei unserer Jugend, wo so viele in Not sind und immer weiterkommen mit ihrem Leben, wo so viele in Schwermut versinken, dass Jesus der Herrscher ist und dass sein Reich in der ganzen Welt gepredigt wird, diese frohe Botschaft, Jesus baut sein Reich und er kann die Macht der Finsternis besiegen. Keiner von uns kann einen Menschen bekehren. Geht gar nicht. Du kannst keinen überreden zum Glauben kommt durch Jesus, aber er macht es. Und er hat den Schlüssel zu einem jeden Menschen. Wir wollen nur Zeugen sein und ihn bitten, Herr, wirke du mächtig durch dieses Zeugnis, auch durch diese Evangelisation und durch diese Bibelstunden. Und darum ist es schön, dass wir selber im Wort bleiben, dass wir selber bei Jesus bleiben und dass wir Glieder des Reiches Gottes werden. In der großen Zeit der Weltmission im 19. Jahrhundert war das in Württemberg und in Baden ein geflügeltes Wort. Da hat man viel vom Reich Gottes gesprochen. Wir haben gestern auch das schöne Lied gesungen vom Garve, Reich des Herrn, brich heran in Macht, lass das doch so sein. Und das wollen wir auch in diesen Tagen, diese Lieder nicht vergessen, weil wir das wünschen in unseren gottlosen Städten und Dörfern, wo wir herkommen, dass das Reich Gottes wieder anbricht, dass Menschen sich bekehren, dass das Wort Gottes läuft und es zu Veränderungen kommt. Und das ist die große Verheißung, die wir haben in dieser wirren Zeit, in der wir heute leben. Und wir freuen uns an dem Sieg von Jesus in unserer Zeit. Und dass das geschieht, auch heute in allen notvollen Ereignissen, darum ist das gar nicht mehr so arg wichtig, wie die einzelnen Ereignisse in unserer Zeit ausgehen. Aber das wollen wir nie versäumen, zu hören, wie das Reich Gottes läuft in der Welt. Und keine Generation vor uns hat eine so tolle Ausbreitung des Reiches von Christus erlebt, obwohl die Gottlosigkeit so weiter vorwärts schreitet, wie in allen Nationen, die bisher vom Evangelium nicht erreicht waren, das Evangelium machtvoll durchgebrochen ist. Und wir freuen uns, dass wir dazugehören dürfen und bitten ihn, Herr, baue du dein Reich bei uns. Lieber Herr, wir danken dir für diese Botschaft, für dieses Evangelium, dass du der Herr und der König bist. Ganz herzlichen Dank, dass wir dich auch anrufen dürfen über all den Menschen, die und so viel Not machen, für die wir Sorge tragen. Tu du das auch in unseren Gemeinden, aus denen wir kommen, dass du dein Reich aufrichtest, deine Jesusherrschaft im Leben von Menschen. Und wir danken dir, dass wir in diesen Tagen mit hineingenommen werden durch die Kraft deines Wortes. Aber lass das doch in all den Gemeinden und Gruppen wieder geschehen, dass dein Wort im Mittelpunkt steht und dass dein Wort mächtig wirken kann. Amen. Amen.